drei Flaschen Wein.
Dein Podcast.
Wenn möglich, bitte nachschenken.
De Bottles of Vino.
Zwei Flaschen Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. Die Tore der Kulturszene öffnen sich wieder und es geht wieder raus, vor, auf und hinter die Bühnen und Kulturstätten Nürnbergs. Da ich in diesem Podcast neben den klassischen Albernheiten vor allem die StrippenzieherInnen, FörderInnen und VisionärInnen unserer Subkultur ein Sprachrohr bieten möchte, habe ich zusammen mit ein paar wunderschönen Projekten eine neue Folge Unterwegs mit aufgenommen. Ein Format, in dem ich mich mit Kulturschaffenden aus der Region unterhalte und mit ihnen eine kleine Runde vorbei an Plätzen drehe, die für sie eine gewisse Rolle spielen. Diesmal begleitet mich über die gesamte Folge das Quartier U1 in Person von Basti Schnellbögel, die mit ihrer Akteursförderung lokale Projekte von der Idee bis zur Umsetzung unterstützen. Angefangen im Herzen Gossenhofs, dann mit der U1 zum Amt für Ideen und den Aufsatzplatz, wo ich ein paar dieser Projekte für euch vorstellen darf. An dieser Stelle ein Riesendankeschön an Basti und das Quartier U1, den Senders e.V., den Z-Bau, die Buchhandlung Jakob und Subkultur für eure Zeit, die schönen Gespräche und euer Vertrauen. Auf Instagram unter @zweiflaschenwein findet ihr zu jedem dieser Projekte auch einen Beitrag mit Infos und Terminen zu den Veranstaltungen. Jetzt viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich auch beim Entdecken von neuen Ideen.
Stadt gemeinsam selber machen lautet der Slogan des Quartier U1. Das Stadtentwicklungsprojekt des Urban Lab. Gemeinsam durch die Stadt flaniere ich jetzt gemeinsam mit jemandem, der Teil dieses Teams ist und mir ein paar Einzelheiten rund um dieses Thema kredenzen wird. Denn ich bin heute unterwegs mit Basti Schnellbögel. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und guten Tag.
Servus.
Wie geht's dir denn?
Ja, ganz gut eigentlich. Wir haben uns das beste Wetter ausgesucht.
Das allerbeste.
Deswegen gehen wir, glaube ich, jetzt mal gleich in die U-Bahn, damit wir nicht allzu nass werden.
Ja, wir haben es, du sagst schon U-Bahn. Du gibst mir heute so einen kleinen Einblick in die Arbeit des Quartier U1 und hast dazu passenderweise auch eine direkte U-Bahn-Fahrt so ein bisschen ausgesucht für uns. Geht ja nur in eine Richtung, so eine richtige Fahrt planen konntest du jetzt nicht. Aber was es damit auf sich hat, warum wir durch die U1 tingeln, das finden wir gleich raus. Jetzt startet unsere ganze Tour, aber im Herzen Gossenhofs. Und was würde sich jetzt für seine U-Bahn-Fahrt eigentlich besser eignen, wie man es an so vielen Freitag- und Samstagabenden auch schon gemacht hat, mit einem ersten kurzen Zwischenstopp bei der Zentralhalle. Wollen wir uns ein Bierchen holen?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Dann holen wir uns jetzt ein Bierchen und dann schauen wir weiter, wohin unsere U-Bahn-Fahrt uns führt. So, jetzt sitzen wir im verkehrsberuhigtesten Bereich in ganz Nürnberg und Fürth. Wir hören es hupen, aber wir sitzen direkt an der U1-Linie. Wir haben uns jetzt mit unserem Bierchen direkt an der Fürther Straße platziert und nehmen jetzt da erstmal den ersten Teil unseres Gesprächs auf. Erstmal Cheers.
Cheers.
Und Trinkpause. Und ich komme natürlich, bevor wir jetzt langatmig über das ganze Quartier U1 und die wundervollen Projekte reden werden, zur allerersten Frage, die auch du beantworten musst, wenn du ein Wein wärst, Basti. Was für ein Wein wärst du?
Also wir reden ja heute über das Quartier U1 und da weiche ich jetzt einfach mal aus.
Ja, weich doch mal aus.
Und ich sage, das Quartier U1 ist auf jeden Fall eine Weinschorle, weil die ist leicht zu trinken, ist für die guten Tage da und macht Bock auf mehr, ja, regt einfach an.
die locken wir so, wie sie es ein. Vielleicht haben wir nochmal das Vergnügen, irgendwie nochmal auf deine konkreten Weinvorzüge mal zu sprechen zu kommen. Aber das liegt in der Zukunft. Bevor wir jetzt über einzelne Projekte, Pläne und Perspektiven sprechen, falls jetzt jemand noch nie irgendwas vom Quartier U1 gehört haben sollte, wie würdest du das Ganze denn beschreiben?
Also mit dem Quartier U1 haben wir eigentlich so eine Art Möglichkeitsraum aufgemacht, wo wir gesagt haben, in diesem Bereich kannst du mal denken, wie du Stadt gestalten möchtest. Und das orientiert sich an der U-Bahn-Linie U1, weil wir wollten so ein bisschen die Quartiersgrenzen, die es halt in Nürnberg gibt, so aufbrechen. Mhm. Südstadt und Südstadt und Weststadt verbinden. Genau, und deswegen geht das Quartier U1 von der Frankenstraße bis Muggenhof, sind 12 U-Bahn-Stationen. Und dann immer so 8 Minuten Fußweg außenrum, da kann jeder für sich selbst entscheiden, wie schnell er ist.
Ja, ja.
Genau, in dem Bereich ist viel stadtgestalterisch jetzt möglich.
Und wie baut sich so euer Team, so eure Institution, wie baut sich das so ein bisschen auf?
Genau, also wir sind im Team ungefähr so zu siebt, auch mit wechselnden Rollen. Und jetzt müssen wir ganz kurz warten, weil hier so ein Transporter vorbeicheckt.
Ach, der fährt auch ohne uns hier vorbei.
Genau, Wir haben unterschiedliche Wege, wie Leute bei uns Projekte auf die Straße bringen können. Wir haben über 40 Projekte jetzt gefördert in den letzten 2 Jahren. Wir helfen Leuten dabei, einfach ihre Stadtgestaltungsprojekte halt aus dem Kopf auf die Straße zu bringen. So.
Ah, okay, okay. Das heißt, wenn ich jetzt eine ganz alberne, wahnwitzige Idee habe und sage, ich ist nur in meinem Kopf und ich habe jetzt keine Ahnung, was ich damit machen will, dann kann ich zu dir ins Quartier U1 kommen und sagen, hallo Basti, help.
Genau, also genau, im Amt für Ideen, das haben wir aufgemacht, da checken wir jetzt dann noch hin. Yeah. Und da würde mein Kollege, der Chris, dann so eine kleine Ideenberatung machen und mal schauen, wie kompliziert ist es eigentlich, das umzusetzen, was du machst. Weil was halt oft passiert, bei so, wenn Leute Ideen haben für den öffentlichen Raum, es sind völlig absurde Ideen und die gehen dann zur Stadtverwaltung. Und die Stadtverwaltung versteht es überhaupt nicht und sagt erstmal nein. Und dann hocken die sich hin und sagen, ja, die von der Stadt, die sind ja scheiße, die helfen mir nicht. Und im Amt für Ideen soll erstmal gecheckt werden, was ist denn überhaupt der Aufwand, der dazugehört, mit wem muss ich reden, wie gleise ich das auf. Dann gibt es Projektmanagement für Dummies und vielleicht Kommunikation für Dummies. Je nachdem, jeder hat da so unterschiedliche Bedürfnisse und wir versuchen da so mitzuhelfen dann.
Ja. Okay, nee, dann würde ich mich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut dabei aufgehoben fühlen. Die Frage ist jetzt natürlich noch so, jetzt komme ich mit meiner Idee zu dir ins Amt für Ideen und sage, hallo, please help. Aber wie setzt ihr das Ganze denn dann um? Also kostet da doch irgendwie hin und wieder mal so eine Stange Geld oder man braucht da irgendwie ein Netzwerk dazu. Wie seid ihr da aufgebaut? Also ich meine, du hast jetzt gerade schon gesagt, das läuft ja erst in Anführungszeichen seit 2 Jahren. Also wie ist da so die Grundstruktur?
Genau, also hinter dem Quartier U1 steckt das Urban Lab, das gibt es seit 2014 und wir sind ziemlich gut vernetzt, was so die Akteursszene in Nürnberg angeht, was aber auch die Stadtverwaltung angeht. Und wir finden dann eigentlich immer ganz gut Leute, die weiterhelfen können oder Leute, die wissen, wen man fragen muss. Ja, ja. Also wir haben auf jeden Fall nicht eine Antwort auf jede Frage, aber wir wissen, wen man fragen muss, um es rauszufinden.
Okay, Jetzt natürlich auch erstmal eine Frage an dich persönlich. Jetzt arbeitest du da schon eine ganze Zeit lang. Hast du so Projekte im Kopf, die du, ja, die dir sofort in den Kopf schießen, wo du sagst so, damit kann man vielleicht irgendwie deine Arbeit im Quartier U1 oder auch im Urban Lab so ein bisschen gut beschreiben, die Leute mal so ein bisschen abholen, vielleicht etwas, was dir sofort in Erinnerung geblieben ist oder was vielleicht sogar noch ansteht?
Also ich würde das jetzt gar nicht so sehr mit Einzelprojekten verknüpfen. Wir haben ziemlich viele Projekte, manche von denen haben besser funktioniert, manche haben schlechter funktioniert. Aber das Wichtigste dabei ist, und das ist halt das Charakteristikum von so einem Pilotquartier wie dem Quartier U1, man darf scheitern.
Ja,
okay, man darf scheitern. Man
sag
darf
mir lernen. Das häufiger, okay?
Ja, genau, es ist einfach so das soziokulturelle Element, das wir haben. Und das ist voll wichtig, weil die Leute sollen was dabei lernen. Und nicht jedes Projekt muss am Ende perfekt zur Umsetzung gebracht werden. Vielleicht lernt man auch, dass es viel zu kompliziert ist oder dass Leute gibt, die das machen und da kann man andocken und mitmachen. Deswegen kann ich dir das jetzt nicht mit einem Projekt beantworten, aber meine Rolle quasi im Quartier U1 ist sehr viel Kommunikation, Design und ich unterstütze die ganzen AkteurInnen bei ihren ganzen Projekten. Ich schreibe ganz viel E-Mails, ich telefoniere viel, ich gestalte viel, ich mache viel Social Media, was halt so einfach so einer Kommunikation dazugehört.
Es ist mir in unserem Vorgespräch schon aufgefallen, du bist einer der wenigen Menschen, der unheimlich viel und gerne telefoniert. Es gibt wirklich selten Menschen, da Matze hat eine Frage geschickt per WhatsApp, den rufe ich gleich an. Das ist selten geworden irgendwie, ne?
Ja, wobei ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eigentlich effizienter.
Ja, voll, voll. Aber es ist trotzdem irgendwie so eine kleine Hemmschwelle. Ne? Also, jetzt sagst du irgendwie auch, machst du viel mit Kommunikation. Ist natürlich auch so der kleine Tritt in den Arsch, wenn es um einfach mal nachfragen, einfach mal anhauen ist. So eine E-Mail ist halt immer was anderes, als jemanden direkt zu kontaktieren.
Ne? Man muss natürlich sagen, der Matze schreibt einem auf WhatsApp, dann ruft man zurück und er geht einfach nicht ran.
Ja, das stimmt aber nicht. Ich bin jedes Mal auf dem Klo oder was habe ich heute? Ich war heute im Keller. Heute war ich im Keller.
Genau. Schriftliche Kommunikation ist manchmal schwierig, weißt du? Vor allem, wenn du die Leute noch nicht so gut kennst, dann geht viel aneinander vorbei und ich finde es dann immer entspannter anzurufen und die Dinge gleich zu klären.
Jetzt eine wichtige Frage, wenn es auch so ein bisschen in Perspektive geht und ja um Zukunftsgedanken. Wo glaubst du, in den kulturellen, in den künstlerischen Bereichen kann man da am ehesten ansetzen, wo du sagst, so, da ist ein gewisser nachhaltiger Gedanke dabei, wo das Quartier O1 eben auch Arbeit verrichtet hat, die dann im Nachhinein noch spürbar ist?
Also vor allem liegt unsere Arbeit darin, so ein bisschen Vorbehalte Richtung Verwaltung abzubauen, aber auch umgekehrt von der Verwaltung gegenüber AkteurInnen.
Also die böse Bürokratie so ein bisschen.
Genau, also man muss das halt betrachten wie so ein Muskel und wenn du den oft genug flexst, dann wird er immer stärker. Und so ist es halt auch im Verhältnis zwischen BürgerInnen und Stadtverwaltung. Okay, ja, es ist einfach so, weißt du, und je mehr quasi die Verwaltung mit komischen Anfragen bombardiert wird, desto eher stellen die sich darauf ein, dass sie da auch zuhören. Und je mehr die BürgerInnen mit der Verwaltung zu tun haben, desto mehr wissen sie auch, welche Fragen müssen wir eigentlich abklären und wie müssen wir das aufbereiten, damit es auch so rüberkommt, wie wir uns das vorstellen. Ja. Weil wir sprechen halt oft ganz viele verschiedene Sprachen. Ja, und es liegt halt daran, aus welcher Szene man kommt oder wie auch immer. Und das ist halt für uns so ein bisschen hier die Aufgabe, die Vermittlungsarbeit zu leisten.
Mhm. Ja. Wo ist jetzt gerade so der Stand der Dinge beim Quartier O1? Also jetzt gerade ist ja Akteursförderung wieder die große bunte. Wir werden ja jetzt dann auch noch gleich drei weitere Projekte kennenlernen. Wo warst du da so ein bisschen involviert? Also ist es jetzt so ein Selbstläufer, weil alles mal durchgefördert und geplant wurde? Oder seid ihr da noch irgendwie auch immer mit helfender Hand dabei und verfolgt das quasi live?
Genau, also wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir Projekte im Quartier O1 realisieren. Das eine ist die Akteursförderung. Die haben wir zweimal ausgeschüttet. Einmal letztes Jahr, da gab es 19 Projekte und dieses Jahr gibt es 10. Insgesamt wurden jedes Jahr 45.000 Euro ausgeschüttet. Mhm. Warum sind es jetzt letztes Jahr 19 und dieses Mal 10? Das liegt daran, dass...
Nehmen Sie mir die Fragen schon weg.
Naja, also es ist immer ein bisschen kompliziert zu erklären. Also versuche ich gleich mal alles zu machen. Also... es sind letztes Jahr 19 gewesen und dieses Jahr 10, weil die Projekte, also die Leute, die Projekte eingereicht haben, bei uns lief das so ab, die konnten selbst bestimmen, wie viel Geld sie brauchen.
Okay. Ja.
Und dann haben wir die zusammengesteckt und dann haben die sich ausgetauscht, haben nochmal ihre Projekte angepasst und haben die eingereicht. Und am Ende, die Entscheidung darüber, wer gefördert wird, hat nicht irgendwie ein Beamter am Tisch gefällt oder irgendeine Jury, sondern das haben die Leute, die was eingereicht haben, selbst gefällt. Mhm. Die haben demokratisch abgestimmt, was halten wir für die besten Ideen. Und dann haben wir quasi von oben nach unten die 45.000 Euro verteilt, bis sie weg waren.
Okay.
Und deswegen haben wir diesen Sommer 10 Projekte und wir betreuen manche enger, manche weniger eng. Das kommt immer so drauf an, was da zu tun ist. Gerade so, wenn Schnittstelle Verwaltung ist oder mit der VAG, das ist auch so, da habe ich sehr viel mit zu tun, versuchen wir da zu helfen, sind immer ansprechbar und haben dann auch so fixe Termine, wo alle zusammenkommen, aus ihren Erfahrungen erzählen und wo dann auch immer ganz cool ist zu beobachten, so, da kommt der eine rein und sagt, ja, wir haben hier ein Problem und dann sagt ein anderer gleich, ja, aber hey, warte mal, wir haben die Lösung dafür und dann müssen wir gar nicht involviert sein, wir müssen nur die Leute zusammenbringen.
Siehst du das auch so ein bisschen als, ja, das, was man so ein bisschen zurückbekommt? Also wenn man dann genau sowas beobachten kann, also die Art Netzwerken, dass ja dann genau so eine Akteursförderung eigentlich viel mehr darauf hinzielt, dass die Leute untereinander mehr sprechen?
Voll, also wenn man sieht, wie AkteurInnen, Menschen oder Projekte miteinander zu tun haben, die davor noch nicht so viel miteinander zu tun hatten und wenn man das dann ein Jahr später betrachtet und merkt, die sind ja eigentlich immer noch zusammen, dann ist es eigentlich ganz schön, weil das gibt einem dann immer so ein bisschen Selbstzufriedenheit, weil man denkt so, hey, man hat da wirklich was nachhaltig bewegt und das ist immer ganz cool.
Ja. Hast du jetzt so während dieser ganzen Arbeit auch so das Gefühl gehabt, dass da wirklich etwas aus den Leuten, aus Ideen, sag ich mal, rausgequitzelt werden musste? Also, dass man da aktiv mal so einen kleinen Arschtritt auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, irgendwie verteilt und immer noch so ein bisschen mehr Potenzial in der Stadt steckt? Also, dass das diese Art Arbeit wirklich komplett notwendig ist, weil sonst Leute nicht auf gut Deutsch in die Puschen kommen?
Ja, auf jeden Fall, aber das liegt nicht daran, dass die Leute zu faul sind, sondern es liegt halt daran, dass manche Prozesse unheimlich kompliziert sind, manche Prozesse müssen geübt werden.
Zu kompliziert?
Ja, auf jeden Fall. Also so, wenn ich jetzt mal so Verwaltungsprozesse betrachte oder wie komme ich an Geld, wie komme ich an eine Förderung, wie bekomme ich was genehmigt, da stößt man auf ganz viele Fragezeichen erstmal, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Und dann ist natürlich das, dass die meisten Leute halt einen Job haben. Ja. Und Arbeit und Ehrenamt ist da relativ kurz und je mehr Aufwand dann Ehrenamt bedeutet, desto schwieriger wird es, dass es auch umgesetzt wird.
Ja.
Aber dafür haben wir eben unseren zweiten Teil der Förderung, das Amt für Ideen.
Ja.
Und da kann man quasi einfach online eine Sprechstunde ausmachen unter amtfuerideen.org. genau, die sind immer freitags und dann trifft man auf den Chris oder den Uli, die unsere Beratungen machen. Der Ausgang dieser Beratungen ist dann immer offen. Also es kann sein, dass wir nur ein bisschen Fragen beantworten und dann läuft's.
Ja.
Es kann sein, dass wir Kontakte vermitteln. Aber wir haben eben zum Beispiel auch so 400 Euro, die wir rausgeben können an Kleinstprojekte, um einfach mal, keine Ahnung, ein paar Flyer zu zahlen oder ein bisschen Material zu decken. Mhm. Und die große Förderung muss man sich dann von woanders holen.
Ja.
Aber da helfen wir natürlich auch.
Für den ersten Schritt quasi so.
Genau, so den ersten Step, die erste Schwelle, die versuchen wir mal abzubauen damit.
Ich fand vorhin das Wort ganz gut, was du gesagt hast mit Schnittstelle. Also genau die Schnittstelle, eher ja, keine Angst davor zu haben, eben in das Amt für Ideen reinzumarschieren und zu sagen, hallo, ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier dumm angeschaut werde, wenn ich eine Idee habe, wo ich aber noch gar nicht weiß, wie ich sie ausreifen soll. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Formulierung. Jetzt aber natürlich auch die wichtige Frage, du hast vorhin schon gesagt, 2 Jahre ist jetzt das Quartier O1 gelaufen mit all seinen Förderungen und Unterstützung. Das Urban Lab läuft ja noch ein bisschen weiter. Wie sind da so die konkreten weiteren Pläne? Wenn du sagst, so jetzt ist das eine mal vorbei, gibt es da schon irgendwie einen groben, schönen, kleinen Ausblick in die Zukunft?
Ja, also im Urban Lab sind wir im Kern so 7 Leute und wir verstehen uns da eigentlich als Kollektiv. Also wir beschließen gemeinsam das Tagesgeschäft und wir sind auch gerade alle noch da gemeinsam dabei, so ein bisschen unser Modell, unser Businessmodell in Anführungszeichen zu entwickeln, weil es was ist, was es so eigentlich nicht gibt. Und ganz viel läuft da natürlich über Projektförderung. Jetzt endet das Quartier O1 Ende diesen Jahres. Wir haben aber eine gute Anschlussfinanzierung bekommen in einem neuen Projekt für nächstes Jahr. Und wir wollen vor allem aber aus dem Quartier O1 das Amt für Ideen erhalten und schauen jetzt gerade, dass wir da noch Geldmittel auftreiben, damit diese Beratungen weiterlaufen können. Ja. Weil wir haben nämlich auch einen Container, also das Amt für Ideen ist mobil und es wandert. Und da fahren wir jetzt dann noch an den Maffeiplatz.
Yeah.
Und den haben wir. Und den wollen wir natürlich weiter betreiben.
Ja, weil Nachhaltigkeit.
Natürlich, Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Also dafür ist es da.
Hast du schon 1, 2 Veranstaltungen vielleicht noch oder Events oder egal ob digital oder in live, die du mir jetzt noch verraten darfst?
Ja, also so ein paar Veranstaltungstipps von Projekten, die unsere AkteurInnen zurzeit machen, ist zum Beispiel jeden Donnerstag, Freitag und Samstag im Juli findet von 16 bis 19 Uhr das Kerzi-Aufklapp-Café in der Kerzenwerkstatt statt, in der Pestalozzi-Straße. Da kann man einfach vorbeikommen, kann Kerzen ziehen, kann Sachen tauschen, was essen. Ziemlich cool. Am 17. Juli ist die Roll-and-Rock-Werkbank von der Holzwerkstatt an der Dreieinigkeitskirche und am 24. Juli im Anna-Park. Und da werden Stadtmöbel gebaut, live, also mit einer Werkbank. Alle anderen Veranstaltungen findet man eben unter quartio1.de/Kalender.
Jetzt hat er mir die Frage auch schon wieder abgenommen. Nein, nicht ganz. Ich ergänze sie noch, denn natürlich findet man euch ja auch wo im Internet?
Ja, natürlich sind wir auf Instagram und auf Facebook mit @quartio1 und haben halt auch eine Website quartio1.de und die kann man sich vor allem anschauen, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, kann man auf die Projekte klicken und kann sich einfach mal anschauen, was bei uns alles so unterstützt würde und im Idealfall hat man dann echt auch eine eigene Idee und haut uns dann einfach an, da freuen wir uns.
Also ich hatte die Zeit schon, ich bin glaube ich diese Seite schon hoch und runter gescrollt und habe mich da bespaßen lassen. Ich kann das auch nur empfehlen, also vor allem auch den Instagram-Account von quartio1 folgen, denn da also seit ich dem ganzen Bums folge, habe ich so ein bisschen das Gefühl, oh guck mal Matthias, da passiert in Nürnberg doch deutlich viel mehr, als ich irgendwie erstmal gedacht habe. Ist es so für dich abschließend gesagt irgendwie auch so ein bisschen die große Allgemeinaufgabe zu sagen, wir richten einfach mal die Perspektive so auf die Leute, die es auch so ein bisschen verdient haben, der Aufmerksamkeit. Also seid ihr nicht nur Schnittstelle, wie wir es schon schön zusammengefasst haben, sondern auch so ein bisschen das Fernrohr für die Gesellschaft, um da eben auch mal ja, die Leute ins Rampenlicht zu rücken, die es eben auch verdient haben?
Also da triffst du es natürlich für mich ziemlich gut, weil ich habe die Kommunikationsstelle. Meine Aufgabe sehe ich halt als sichtbar machen.
Ja. Und das war das Wort, das ich gesucht habe.
Genau. Ja, und das mache ich natürlich nicht nur auf Social Media, sondern das mache ich auch, indem ich am Anfang von Quartier O1 Medienpartnerschaften eingefädelt habe. Ja. Mit dem Straßenkreuzer, mit Radio Z, mit der NN und natürlich mit dem Kurt.
Ja, mit dem Kurt.
Genau, und deswegen, also auf Social Media erreichen wir natürlich quasi nur so unsere Bubble. Ja, und um das auszubrechen, muss man andere Medien nutzen, zum Beispiel auch die Zeitschriften von den Bürgervereinen in den Vierteln, wo wir dann auch reingehen. Aber ja, also wichtig ist sichtbar machen, Mut machen und den Leuten zeigen, hey, schau mal, was die schaffen, das kannst du auch.
Ja, ja.
Das ist so ein bisschen auf jeden Fall unsere Aufgabe in diesem Projekt.
Wunderschön. Ich freue mich jetzt auf die hoffentlich sehr stille und entspannte U-Bahn-Fahrt mit dir zum Maffeiplatz, zum Amt für Ideen. Wie lange steht das da noch? Also wenn wir jetzt da Werbung machen dafür?
Das Amt für Ideen steht auf jeden Fall bis Ende Juli am Maffeiplatz. Und dann müssen wir jetzt noch gucken gerade, ob wir eine Verlängerung bekommen oder ob wir umziehen. Und das bekommt man dann auf jeden Fall auf Social Media mit.
Natürlich. Also jetzt am besten gleich auf Folgen klicken und wir hören und ja, trinken dann auch weiter am Maffeiplatz und lernen da natürlich dann erstmal nochmal 3 wunderschöne Projekte vom Quartier U1 kennen. Bis dann. Ein wundervolles Projekt, das wir euch jetzt hier vorstellen möchten, das in der Vergangenheit mit Installationen rund um die U1 schon für Aufsehen gesorgt hat und jetzt auch wieder mit dabei ist, kommt vom Sanders e.V. Im Rahmen des Lost and Found Kunstparcours des Projektbüros Nürnberg wurde der sogenannte Keinkaufskompass im Burggraben aufgebaut. Um was es dabei geht und in welchen Bereichen Sanders den künstlerischen Kulturhammer sonst so schwingt, das erfahre ich von Tina. Guten Tag.
Grüß dich, hi.
Wie geht's dir denn?
Ja, wunderbar.
Ja. Wir sitzen jetzt im wunderschönen Amt für Ideen, muss man dazu sagen, man sieht ja immer nichts. Und trinken ein Bierchen, was ihr zum Glück eins im Rucksack gehabt. Und dürfen uns jetzt so ein bisschen über ein paar verschiedene Projekte, die übers Quartier U1 gelaufen sind, unterhalten. Unter anderem, wie gesagt, der Sanders e.V. Die erste Frage brennt mir zwar schon auf der Zunge, wenn es um den Namen eures Vereins geht, aber ich muss auch an dich die allererste Frage stellen, die in jeder Folge die gleiche ist, bei jedem Gast die gleiche ist. Wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das ist eine fantastische Frage.
Totale Nicht-Weinkennerin zu fragen, aber ich antworte jetzt einfach mal ganz spontan die Mädchentraube, weil ich glaube, damit hat so ein bisschen alles angefangen.
Was ist alles?
Das ganze Projekt vor ungefähr 10 Jahren oder so.
Wirklich Bezug von Mädchentraube zum Sanders e.V.?
Nicht von Mädchentraube, eher so das Alter, in dem wir da noch waren und die Art von Wein, die man da noch getrunken hat.
Okay, fantastische Überleitung, weil wir kommen natürlich auch auf das Thema, seit wann gibt es den Sanders e.V. scheinbar? Seit Tina angefangen hat, Mädchentraube zu trinken. Aber die Frage, die mir auf der Zunge gebrannt hat, war, Sanders e.V. hört sich ja irgendwie erstmal so an, wie jemand, der dir vielleicht Mädchentraube aus der Nachbarschaft über den Zaun reicht und sagt, ach, der liebe Herr Sanders. Aber woher der Name? Was ist Sanders?
Der Name kommt eigentlich aus unserem Home-Gelände so ein bisschen. Das ist ganz in der Nähe von einer Sandgrube. Und irgendwann gab es mal das Sandgrubenfestival und dann wurde das halt so im Slang so ein bisschen des Sanders. Ah. Und jetzt ist es das Sanders und zu der Zeit, als wir uns so genannt haben, hat keiner damit gerechnet, dass wir in Nürnberg mal irgendwann gefragt werden, was das bedeutet. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich was bisschen Besseres überlegt.
Ja,
genau, aber das ist ja die Geschichte von dem Namen.
Ich finde es eine schöne Geschichte und wir können darauf aufbauen. Jetzt ist der Zeitpunkt trotzdem gekommen, dass ihr in Nürnberg von mir oder vielleicht auch von vielen anderen schon auf euren Verein gefragt wurde. Ich will nicht nur fragen, wo der Name herkommt, sondern auch, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Also was macht der Sanders e.V.? Ganz freche Frage, kannst du es ganz grob beschreiben? Was treibt ihr Wunderschönes mit eurem Verein?
Ja, ganz so grob kann man es gar nicht oder ganz so einfach kann man es gar nicht grob beschreiben, weil wir nämlich eigentlich ursprünglich so ein bisschen eigentlich aus einer anderen Ecke kommen und das, was wir jetzt gerade hier machen, ist eigentlich dem Quartier U1 so ein bisschen zu verdanken, weil wie gesagt, aus einem ganz anderen Grund uns gegründet haben und da vor allen Dingen die Veranstaltungsorganisation so ein bisschen der Hintergrund war und jetzt hat das, was jetzt so mit Quartier U1 und sowas entstanden ist, dann schon so in die Richtung so ein bisschen DIY-Stadtprojekte, Stadtentwicklungsprojekte irgendwie geht. Genau, das heißt, das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen, die wir da jetzt irgendwie so unter einem Hut gepackt haben.
Das böse Quartier U1 hat euch wieder aus eurem eigentlich gewohnten Umfeld gerissen und gesagt, macht doch mal was anderes. Nein, haben sie natürlich nicht. Aber wir haben es schon angesprochen, ihr habt die Keinkaufswägen gemacht und den Keinkaufskompass. Falls jetzt jemand das Ganze noch nie entdeckt haben sollte, also ich bin auf jeden Fall schon ein paar Mal drüber gestolpert, weil ich ja sehr viel bei der U1 unterwegs bin. Aber falls es jemand noch nicht gesehen hat, magst du mal ganz kurz die beiden Projekte erklären?
Also die Keinkaufswägen kann man jetzt nicht mehr da finden, wo wir sie ursprünglich aufgestellt hatten. Das ist das Akteursprojekt, was wir letztes Jahr organisiert haben übers Quartier U1. Da hat man entlang der U1 eben 12 Einkaufswägen, also ausrangierte Einkaufswägen deponiert, die wir halt mit unterschiedlichen Features so ein bisschen ausgestattet haben, die sich so ums Thema Keinkaufen drehen, also sprich den Einkaufswagen als Konsumsymbol so ein bisschen herzunehmen und zu sagen, hey, überlegt euch doch mal was anderes, tauschen, teilen, selber machen und so weiter, halt so das bisschen. Das heißt, es gab einen Plattentauschwagen, es gab einen Fahrradreparaturwagen.
Ah, der war bei Müller, glaube ich, irgendwo, ne?
Das war der vom, da gab es auch Fahrradreparatur, den hatten wir mit dem Wolfsherzgarten zusammen, aber es gab auch noch eine nur mit Fahrradreparatur am Plärrer.
Okay.
Genau, das heißt, da konnte man dann, gab es dann Montageständer und man konnte da sein Bike reparieren. Ja, so die verschiedenen Sachen. Und dieses Jahr hat man dann nochmal so ein bisschen anknüpfend daran, das Projekt Keinkaufskompass mit der Idee, eher mal wirklich die Altstadt oder die Innenstadt in den Blick zu nehmen und sich das anzugucken, wo man ja eigentlich ganz klassisch einkauft, Shoppingmeile und sonstiges und eigentlich gar nicht so an irgendwelche Alternativen oder anderen Möglichkeiten denkt irgendwie und haben dann eben in der Altstadt nach Projekten gesucht, die eben ermöglichen, dass man sich halt durch Austausch, durch selber machen und so weiter halt Alternativen zum Innenstadt-Shopping irgendwie.
Für den klassischen Commerz-Shopping.
Ganz genau. Ja, das war also schon ein bisschen ein anderer Fokus, aber die gleiche Idee und das war eben als Schaukasten gestaltet, der mit so einem Bedienelement halt dann die verschiedenen Projekte vorstellt in der Altstadt.
Mhm. Wie habt ihr das gebastelt? Also ist ja doch ganz schön Aufwand. Habt ihr eine eigene Werkstatt oder sowas?
Da hat man Hilfe von unserem befreundeten Verein, dem SKV, dem Subkulturverein. Und das sind total versierte SchrauberInnen, die da uns mit ihrer Werkstatt und mit ihren Skills auf jeden Fall ausgeholfen hat. Ganz besonders der Bäume.
Shoutouts!
Den will ich jetzt auf jeden Fall mal erwähnen. Genau, und der hat da natürlich halt einfach technisches Know-how auch mega reingebracht. Die verrückten Ideen kamen vielleicht von uns und er hat die Umsetzung dann ermöglicht auf jeden Fall.
Ja. Jetzt hast du schon gesagt, jetzt habt ihr da so ein paar PartnerInnen in der Innenstadt dann gefunden oder erstmal gesucht und dann wahrscheinlich gefunden. War da was dabei, wo ihr sagt, obwohl ihr jetzt irgendwie aus dieser eher nicht kommerziellen Blase kommt und an der kommerziellen Shoppingmeile entlang flaniert, war da was dabei, was ihr selber noch nie entdeckt hattet davor? Also was dann erst würde ich irgendwie zum Vorschein kam?
Ja, auf jeden Fall. Also wir waren selber überrascht, weil man jetzt natürlich nicht unbedingt an die Altstadt oder Innenstadt denkt, wenn man an solche Projekte denkt. Und durch die Suche oder ja dadurch, dass man halt dann auch Leute fragt und fragt, kennt ihr vielleicht noch andere Projekte? Und dann haben wir auf jeden Fall auch noch einiges kennengelernt. Und vor allen Dingen ist uns, glaube ich, einfach viel bewusst geworden, wo man halt vorher einfach mal vorbeigeht und dann, ja, stimmt, da gibt's was, aber das einfach nicht so am Schirm hat, dass es da eigentlich auch super viel gibt. Also es gab für uns auf jeden Fall auch noch Überraschungen zu finden.
Ja, ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor. Also jetzt da so eine Auswahl zu treffen, ihr habt bestimmt irgendwie so grob ein paar Kriterien irgendwie auch festgelegt. War es schwierig, Leute zu finden auch und dann zu sagen, jetzt entscheiden wir als Team, dich packen wir jetzt irgendwie mit in unseren Automaten rein oder dich nicht?
Also es hat auf jeden Fall gedauert, bis wir uns da einig waren oder im Klaren waren, was wir eigentlich da abbilden wollen, weil es gibt natürlich viele Sachen, die sind da so ein bisschen an der Schnittkante, ja, wo Leute vielleicht dann trotzdem kommerzielles Interesse dran haben und trotzdem was Gutes machen, waren wir uns dann auch nicht sicher. Finden wir ja trotzdem gut, dass die dann sowas in die Richtung machen, aber wir wollten halt dezidiert keine Werbung machen oder sagen, wir wollen, dass Leute da einkaufen, weil die auch was Gutes machen, sondern wir wollten wirklich unkommerzielle Projekte zeigen und waren uns aber, wie gesagt, dann bei manchen Sachen auch unsicher, weil man das trotzdem dann zeigen will und gut findet, dass die es machen. Und das haben wir dann aber individuell entschieden. Also wir haben dann mehrere Kategorien festgelegt, also zum Beispiel konsumfreie Orte, wo dann verschiedene Gärten waren oder auch teilen und tauschen und so weiter. Also das ein bisschen so eingeteilt und haben dann individuell entschieden.
Wenn ich jetzt sofort das irgendwo finden und suchen will, gibt es da so eine Auflistung davon?
Tatsächlich gerade nur auf der Quartier U1-Seite.
Nur?
Also ja, da ganz besonders auf jeden Fall. Aber ja, es ist vielleicht schon die Frage, ob man das dann nach dem Projekt, es steht ja jetzt gerade, also der wandert ja noch weiter durch die Stadt, und ist schon die Frage, ob man das dann vielleicht langfristig auch irgendwo festhält. Genau.
Jetzt ist die große Frage, jetzt hast du schon gesagt, der wandert jetzt noch irgendwo hin. Wenn ich jetzt wissen will, wo der als nächstes hinwandert, wie kann ich euch denn erreichen, folgen, Informationen holen?
Also am besten folgt man uns auf Facebook. Ganz oldschool haben wir nur eine Facebook-Seite.
Ist Facebook schon oldschool?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also was ich so höre, sind wir da ein bisschen nach der Zeit, aber naja. Und natürlich über das Quartier U1, also über die einerseits Social-Media-Kanäle und auch über die Website, kriegt man da eigentlich immer ganz gut News.
Stichwort Facebook. Ich habe da aus eurer Kurzbeschreibung mal rausgezogen, dass ihr euch selbst Kunst- und Kulturbanausen nennt, die das Leben mit Kunst und Musik sowie vielfältigen Anregungen zum kritischen Nichtkonsum versüßen möchten. Ich fand das eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Jetzt so mal abgesehen von diesem laufenden Projekt, schon Pläne für die Zukunft, schon irgendwas Neues in Aussicht, schon Träume und Visionen?
Ja, also ganz viele. Tatsächlich sind wir da gerade einfach durch Corona natürlich auch so ein bisschen ausgebremst. Das, was wir vor dem ganzen Quartier U1 gemacht haben, läuft auch weiterhin. Also wir wollen auch weiterhin einfach Veranstaltungen machen, KünstlerInnen fördern und Musik vor allen Dingen auch fördern, beziehungsweise halt auch transportieren einfach. Wir sind einfach alle auch leidenschaftliche TänzerInnen und MusikerInnen und von daher wollen aber natürlich auch gucken, was jetzt dann, wenn diese ganze Corona-Schwierigkeit vorbei ist, was man vielleicht dann auch in Nürnberg noch mehr irgendwie machen kann und da auch ein bisschen mehr auch öffentlich machen kann und an Veranstaltungen sicher auch organisieren kann. Also wir sind halt eigentlich echt ein Freundeskreis, machen das alles schon lang bevor es diesen e.V. gibt und haben den Verein dann gegründet, einfach als Mittel zum Zweck, weil es einfach viel einfacher ist, wenn, egal mit was man jetzt arbeitet, ob man jetzt ein Projekt macht in einem Förder, in dem Förderkontext, genau. Oder ob man jetzt mit der Stadt kommuniziert oder mit irgendwelchen anderen Akteuren. Die Leute wissen, was ein Verein ist. Mhm. Die Leute wissen, mit was sie zu tun haben. Und man ist auch einfach so mit rechtlichen Sachen und mit diesem ganzen Zeug einfach voll auf der sicheren Seite. Also das war auch der Grund, warum wir es gegründet haben. Einfach weil wir das Ganze, was irgendwie so ein bisschen gewachsen ist, gerade Veranstaltungsbereich, bist du dann schnell aus dem Privaten raus und dann ist man zu viele und dann heißt es ja, was ist das jetzt, illegal und wie auch immer. Und mit dem Verein bist du da einfach halt voll auf der sicheren Seite.
Ja, voll.
Und so ist es, wie gesagt, auch gewachsen. Und wer da Bock hat mitzumachen, erreicht uns über Facebook beispielsweise oder über unser E-Mail-Account.
Das ist oldschool.
Total oldschool, bestimmt auch über Brief.
Über mein Piepser.
Um die Adresse zu erfahren, müsst ihr uns aber auf Facebook schreiben. Genau, und hat natürlich auch die Möglichkeit, da mitzumischen. Aber aktuell ist das, wie gesagt, immer noch einfach so ein eher so ein Freundeskreis, ja, und der aber wächst und auch über diese ganzen Projekte wächst, was uns voll freut. Und wir freuen uns auch echt, wenn jemand Bock hat, da mitzumachen und uns zu unterstützen.
Ich freue mich, dass wir sprechen konnten. Vielen Dank für deine Zeit, für den Einblick in den Verein. Und wir haben schon gesprochen, was in der Zukunft so alles passiert. Folgt dem Senders e.V. auf Facebook. Und wir kommen dann nochmal zusammen auf eine Frage zurück. Nun sitzt an meiner Seite Feli vom Z-Bau, stellvertretend aber auch für die Buchhandlung Jakob, die ebenfalls bei diesem Projekt mitwirken. Zusammen mit dem Quartier U1 setzt ihr eine Idee um, die sich nennt Kapitel U1. Was sich dahinter verbirgt, erfahre ich gleich, doch zuvor, wie immer, die gleiche Frage, die auch du gestellt bekommst, wenn du ein Wein wärst. Welcher wärst du denn?
Ich bin mich schon sehr gefreut. ganz profan, französischer Landwein.
Da muss ich jetzt aber nachfragen. Warum denn der?
Sehr gut, dass du nachfragst, weil das habe ich nämlich auch gemacht. Die Wahl bezieht sich auf eine Kneipensituation, die ich vor ein paar Jahren hatte in Augsburg. Da habe ich... Ja, wir waren in Weinlaune, ich wollte einen Wein trinken und gesagt, was habt ihr für einen Wein da? Und dann sagt die Bedienung zu mir, französischen Landwein. Und dann sage ich, ja, und wie ist der so? Ist der eher so trocken oder ist der eher so lieblich? Und dann hat sie gemeint, der läuft.
Okay.
Und das fand ich so schön. Ja,
das sollte dann häufiger auf so Etiketten auch stehen, ne?
Der läuft.
Ja.
Und den habe ich dann genommen, war gut, lief.
Ich glaube, es ist eine der schönsten Beschreibungen von Wein, die ich jemals bekommen habe. Ich finde es sehr, sehr gut. Jetzt muss ich ganz kurz eure Projektbeschreibung. Vielen Dank dafür. Eure Projektbeschreibung zitieren, in der steht: Da auch die düstersten öffentlichen Verkehrsmittel Bühnen sein können und utopische Potenziale besitzen. Der Name verrät es ja schon so ein bisschen. Da steckt die U1 mit im Titel. Aber was steckt denn da tatsächlich dahinter? Um was geht es bei eurem Projekt?
Also mit dem Kapitel U1 war unsere Grundidee, wir haben Bock, Literatur an urbane Räume zu bringen, wo Literatur sonst nicht stattfindet. Oder schon stattfindet, aber wie in der U-Bahn eben, jeder liest so vor sich hin, man tippt so in seinem Handy rum. Und wir dachten uns, es wäre halt mega, wenn man auf so einer Pendelfahrt zum Beispiel aus der Arbeit nach Hause vorgelesen bekäme.
Oh, das finde ich super schön, ja.
Und auch so einen Raum, in dem eigentlich viele Leute zusammenkommen, eben für eine Veranstaltung zu nutzen, in dem täglich immer Leute zusammenkommen, dann eben für Kultur zu nutzen. Und da hatten wir Bock drauf.
Meine erste Frage zielt jetzt, bevor wir weiter auf das Projekt eingehen, aber erstmal auf die Zusammenarbeit zwischen einer Buchhandlung wie dem Jakob und dem Z-Bau an. Weil ich war, glaube ich, in den letzten Jahren deutlich häufiger im Z-Bau als in der Buchhandlung. Wie kam es denn da dazu?
Also im Z-Bau wollen wir ja ganz viele unterschiedliche Sparten von Kultur abdecken und natürlich auch Literatur. Und die Buchhandlung Jakob und der Z-Bau, ich glaube, die sind schon sehr lange befreundet, würde ich jetzt mal sagen.
Also, Kooperation.
Genau, eine freundliche Kooperation gibt es da schon länger, schon bevor ich im Z-Bau angefangen habe, auf jeden Fall. Und wir haben gedacht, wir haben Bock auf Literatur und wir haben halt super Leute, die sich super mit Literatur auskennen in Nürnberg und besser als wir im Team. Also wir sind, viele von uns sind eher in Richtung Musik orientiert. Ich bin so die noch, die halt Bock hat, Literatur zu veranstalten. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, immer an dem neuen heißen Scheiß dran zu sein. Und wer kennt sich da besser aus als halt Leute, die in der Buchhandlung arbeiten und sich täglich damit auseinandersetzen?
Ja.
Genau. Ist es auch allgemein so ein bisschen ein Tritt in den Arsch, sag ich mal auf gut Deutsch, entgegen der normalen stattfindenden Kultur, sag ich mal, wie man es aus Z-Bau kennt oder ja, so die ganze Kunst- und Kultur- und Musikszene, da einfach mal so ein bisschen ein Buch dazwischen zu prügeln. Also ist jetzt auch etwas, wo man sagt, würde jetzt vielleicht nicht jeder aus dem Z-Bau erwarten. Also ist schon so ein kleiner Schrei von wegen so, ey, guck mal, Bücher sind auch cool. Du hast es jetzt gerade der neueste heiße Scheiß genannt. Also ich glaube, ich hab noch nie jemanden, der es mit einer Buchhandlung assoziiert hat.
Ja, naja, dann kann ich nur empfehlen, mal in die Buchhandlung Jakob zu gehen. Also ja, nicht, um jetzt Werbung zu machen, ich arbeite da ja nicht, aber da gibt es auf jeden Fall immer den neuesten heißen Scheiß und auf jeden Fall viele Leute, die mega begeistert von guten Büchern sind und ja, das ist echt eine super Sache und mal von jemandem, der dir ein Buch geschrieben hat und dessen Seele da drin steckt in so einer Geschichte, ein Buch vorgelesen zu bekommen oder Passagen aus einem Buch und mit der Person dann die Gelegenheit auch zu haben, über dieses Buch zu sprechen.
Ist eine echt neue Perspektive eigentlich.
Ja, es ist total cool. Kann man sich mal gönnen.
Ich glaube, es ist auch eine andere Art der Begeisterung, die du, glaube ich, gerade auch ganz, ganz gut vermittelst. Jetzt habe ich aber schon blöderweise, genauso wie du auch schon im Vorfeld erfahren, es gab jetzt in dieser ganzen Planungsphase ja so einen kleinen blöden Dämpfer von der VAG. Das ist der ursprüngliche Plan, da die Lesungen in der U-Bahn während Betrieb stattfinden zu lassen, nicht ganz so stattfinden kann. Was ist denn jetzt der Alternativplan dazu? Weil es gibt ja einen Alternativplan.
Ja, der Alternativplan ist, um ehrlich zu sein, noch nicht komplett fertig.
Aber wichtig ist, dass es ihn gibt.
Ja, es gibt den Alternativplan und wir sitzen im Alternativplan im Amt für Ideen, jetzt hier am Maffei-Platz. Wir werden unsere Lesungen voraussichtlich alle hier stattfinden lassen. Unser Plan war, wie du schon gesagt hast, erstmal alle Lesungen in der U-Bahn stattfinden zu lassen und am liebsten auch mit an den Stationen ein- und aussteigenden Menschen und so im Trubel. Und um es kurz zusammenzufassen, könnte man sagen, von der Ursprungsidee, die eben so sehr offen war und niederschwellig und Leute können einfach einsteigen und zuhören, wenn sie Bock haben und ein Stück mitfahren oder die ganze Strecke mitfahren, über wir mieten eine U-Bahn und es geht nur in festen Plätzen, natürlich auch Corona-bedingt. Und man fährt dann gemeinsam mit der U-Bahn eine festgelegte Strecke und steigt dann auch gemeinsam wieder aus. Und nur eine Lesung geht in der U-Bahn bis hin zu keine Lesung geht jetzt in der U-Bahn. War das so ein, ich würde sagen, auf jeden Fall ein Kampf und auch immer wieder so ein neues Motivieren. Und wir finden eine neue Lösung und so. Und die Lesungen werden jetzt sicher auch super, aber wir hätten es natürlich gerne in der U-Bahn gemacht.
Ist das Ziel, das trotzdem noch nachzuholen? Oder ist der Kampf in die Richtung jetzt, sage ich mal, so ein bisschen, ja, das ist jetzt leider ein Argument gewesen von Seiten der VAG, das jetzt einfach nicht mehr bekämpft werden kann? Oder ist der Plan trotzdem noch da? Weil ich finde das Konzept an sich ja nicht fantastisch.
Ja, ich finde das Konzept natürlich auch weiterhin fantastisch. das haben wir jetzt noch nicht richtig fertig gedacht. Das wäre natürlich total genial, wenn wir das noch machen könnten. Es sieht aber im Moment so aus, als ob das dieses Jahr einfach nicht mehr klappen könnte. Und im Rahmen des Quartier U1, der Quartier U1-Förderung, geht das dann natürlich nicht mehr. Aber ich meine, wer weiß, was 2022 uns noch einfällt.
Wer weiß, was noch alles für tolle Ideen hier noch aufkommen. Ja, wer weiß. Ist es aber gleichzeitig auch für dich so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass eben solche neuen, eher alternativen Konzepte ja immer so ein bisschen es schwieriger haben, sich zu etablieren, dass man eben genau mit solchen Riesen kämpfen muss manchmal?
Ja, vielleicht. Ich möchte es gar nicht so pessimistisch sehen. Da hatten wir
war die Frage so pessimistisch? Oh nein.
Naja, also natürlich muss man sich immer auseinandersetzen mit dem, was geht. Und wenn das jetzt wie im Falle der VAG so ist, dass man im Endeffekt eine Veranstaltung in Anführungsstrichen Räumlichkeiten von einem Unternehmen machen möchte und die dann selber Schwierigkeiten haben wegen Baustellen etc. und versuchen, dann ist das natürlich. Natürlich fühlt sich das so ein bisschen nach Kampf gegen Windmühlen an. Gleichzeitig denke ich mir, wenn man halt Bock hat, was Neues zu machen, dann muss man auch immer so den Sprung ins kalte Wasser wagen und sich halt auch dessen bewusst sein, dass es schief gehen kann. Ja, also ja, wenn man jetzt irgendwie sonst Veranstaltungen an irgendeinem abgefahrenen Ort machen möchte, dann ja, muss man sich immer dessen gewahr sein, dass, ja, dass das halt auch nicht laufen kann.
Was ist für dich? Fällt dir da was ein, wo du sagst, so, das wäre doch mal ein verrückter Ort für eine Lesung?
Ich weiß nicht, schau gerade rüber auf die Hausdächer.
Rooftop-Reading.
Ja, wer weiß. Also Z-Bau hat ja auch ein großes Dach. Nee. Also ich finde eigentlich alle urbanen Räume können sich für Veranstaltungen könnten sich für Veranstaltungen nutzen lassen. Ja. Also man muss halt vielleicht manchmal Autos aussperren oder sowas. Aber sonst kann ich mir echt vieles vorstellen. Ach, ich finde es voll geil, eine Lesung in einem geschlossenen Supermarkt zu machen, weil da üben einer ist.
Wobei, da hätte ich die größte Sorge, dass immer heimlich gesnackt wird.
Boah, geil, ja, heimlich snackt.
Für Snacks ist gesorgt.
Das ist das Konzept, ja.
Wir rechnen am Schluss ab, so jeder ein 20 in die Kasse und währenddessen irgendwie so richtig viel reinsnacken während der Lesung. Aber das Rascheln nervt wahrscheinlich, ne?
Ach nö, wenn wir laut genug lesen, ist ja nicht, naja.
Jetzt ist natürlich erstmal die große, wichtige Frage. Die Lesung, auch wenn sie jetzt nicht so wie geplant stattfinden darf, wie du schon gesagt hast, findet statt. Wann dürfen wir uns denn darauf freuen?
Also es werden insgesamt 4 Lesungen sein und wir müssen die Termine noch final abstimmen, jetzt mit dem Amt für Ideen. Voraussichtlich werden die am 15. Juli. Dann gibt es noch einen Termin, der ist noch mit der Autorin nicht ganz festgelegt. Und am 28. Juli wird noch ein Termin sein. Genau, das sollte eigentlich ein Doppeltermin in der U-Bahn werden. Deswegen haben wir jetzt da 2 Leute potenziell. Also 28. Juli und 15. Juli könnte man sich jetzt schon mal merken. Und die anderen 2 Termine müssen wir noch uns was Spannendes überlegen.
Wo finde ich die denn dann?
Die findet man auf der Seite vom Z-Bau, haben wir eine Unterseite gebastelt für das Kapitel U1. Die heißt auch Kapitel U1, yeah, praktischerweise. Yeah. Es wird Facebook-Veranstaltungen geben zu den unterschiedlichen Lesungen, die natürlich auch immer Kapitel U1 und dann Name, Autorin und Titel etc. heißen. Findet man da also auch. Und auf der Seite der Buchhandlung Jakob wird sicher auch irgendwo die Info versteckt sein. Okay.
Ja, prima, dann notiere ich mir das jetzt schon mal in meinen Kalender und ich werde dann ganz fleißig natürlich dann auch auf der Z-Bau-Seite immer schauen, ob es jetzt dann bald meine Facebook-Veranstaltung gibt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die vielen Informationen, für den Einblick, für die beiden Damen im Hintergrund, die jetzt natürlich beim Gassi gehen unheimlich viel Lärm machen. Auch an die ein herzliches Dankeschön. Aber vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in euer Projekt. Danke.
Danke dir auch.
Zum Abschluss unseres wunderschönen Gesprächs hier im Amt für Ideen habe ich jetzt nochmal eine Frage, die ich einfach mal so in den Raum werfe und bin gespannt auf eure Antworten, die da lautet, wie spielentscheidend sind ja solche Förderungen wie jetzt eben auch diese vom Quartier U1? Lassen sich solche Ideen wie eure überhaupt ohne so eine Art Support umsetzen?
Also ganz klar, das Quartier U1 hat uns da total eine Tür geöffnet. Also einfach dadurch, dass das einfach in Raum gestellt wurde, also es war jetzt bei uns gar nicht unbedingt das Finanzielle, also hinten raus haben wir gar nicht so viel ausgegeben, wie wir ursprünglich geplant hatten, weil es ja doch eigentlich eher aus der Human Power irgendwie entsteht, ja. Als jetzt aus dem Finanziellen. Aber es war einfach echt einerseits die Idee, der Support, auch diese ganze mediale Unterstützung und Umsetzung. Also ich finde auf jeden Fall, dass das Türen öffnet, ja, ganz klar.
Wie ist es bei euch? Also klar, das Projekt steht ja jetzt erst einmal noch in den neuen Startlöchern, aber auf welche Art und Weise war da die Unterstützung der Support auf jeden Fall so spürbar, dass man sagt, so, das hätte ich vielleicht irgendwie so mit nochmal mehr Nerven verloren irgendwie erst umsetzen können?
So vom Ausgangspunkt her muss ich erstmal sagen, dass wir, glaube ich, nie die Idee gehabt hätten, Lesungen in der U-Bahn anzupeilen, wenn es nicht das Quartier U1 gegeben hätte. Also dann hätten wir vielleicht mehr über klassische Veranstaltungsräume weiterhin nachgedacht. Das hätte schon auch eine Kooperation gegeben zwischen der Buchhandlung Jakob und dem Z-Bau. Aber damit in die U-Bahn zu gehen oder jetzt in den öffentlichen Raum, das hätten wir sonst, glaube ich, einfach nicht gemacht. Und dafür brauchst du es auf jeden Fall. Und naja, jetzt bei dem Versuch der Umsetzung der Lesungen in der U-Bahn, da war einfach die riesige Hilfe, auch wenn das jetzt nicht geklappt hat, dass die ganze Kommunikation mit der VAG, also was der Basti da immer an Fragen anfänglich weitergereicht hat und für uns versucht hat auszufechten, das war schon krass. Und ja, ich meine, der größte Support ist jetzt natürlich, dass wir gemeinsam andere Lösungen suchen, die Lesungen trotzdem umzusetzen. Ja. Also vielleicht hätten wir da schon früher die Segel gestrichen. Also na, ich möchte sagen, auf jeden Fall hätten wir früher die Segel gestrichen, wenn es das Quartier U1-Projekt nicht gäbe, weil dann hätten wir vielleicht irgendwann gesagt, nee, komm, lass einfach nicht machen. Ja. Lass einfach nicht machen. Und so ist es jetzt, ja, auch so dieses gemeinsame, okay, nee, wir finden noch eine Lösung. Wir finden noch...
So, der kleine, sanfte Arschtritt quasi.
Ja, nee, eigentlich eine Motivation.
Auch ist, so ist es doch. Also machen, jeder, ja. Jeder Arschtritt, den ich bis jetzt bekommen habe, war eigentlich immer so eine kleine...
Ist viel positiv.
Ja, ja, natürlich, nur positiv, natürlich nur positiv. Ja, ja. Ja, der Basti sitzt natürlich jetzt auch noch hier bei uns im Amt für Ideen dabei. Jetzt irgendwie so aus deinen Erfahrungen die Frage, wo hast du das Gefühl, bei genau solchen Projekten, wo könnt ihr so an allererster Stelle so am meisten Support leisten, was den Leuten gar nicht bewusst ist, wenn sie eine Idee umsetzen wollen?
Ich glaube, ich würde es nochmal umdrehen, weil wir bekommen auch ganz viel Support.
Ja, dann dreh doch mal um.
Genau, also weil du ja eingangs gefragt hast, ob sowas nur durch Förderungen möglich ist. Und auch das Quartier U1 ist nur durch Förderungen möglich. Auch, ja, auch wir sind durch Förderungen finanziert. Und wir sind ja jetzt gerade in so einer Intermediärsrolle, aber eigentlich sind wir ganz oft selbst Akteur oder Akteurin. Ja. Deshalb ist es, finde ich, schon voll wichtig, dass eine Gesellschaft sich dazu verpflichtet, solche Möglichkeitsräume aufzumachen, solche Experimentalräume, Freiräume, wo Dinge passieren können. Und das ist halt jetzt in dem Fall einfach vom Bund, dass wir die Gelder bekommen. Ja? Und es hätte sich halt auch jemand anders für die Gelder bewerben können. Mhm. Wir haben das jetzt nicht so gezaubert. Ja? Wir haben einfach ein bisschen Erfahrung und haben halt den Antrag geschrieben. Aber es hätte ja auch abgelehnt werden können. Und ich bin eigentlich total glücklich, dass wir das nach Nürnberg geholt haben. Und dass wir halt irgendwie jetzt hier so was aufbauen können und dass ich irgendwie zum Beispiel jetzt hier Feli oder Tina oder den Andi zum Beispiel darüber einfach kennenlernen konnte, weil das ist was uns einfach bleibt, unabhängig von der ganzen Förderkohle oder so.
Ja, ja. Oh, das sind ja wunderschöne Schlussworte schon fast. Man hört im Raum. Ich bedanke mich nochmal an der Stelle ganz herzlich für eure Zeit, dass wir hier im Amt für Ideen uns ein bisschen austauschen konnten. Ich finde auch das so allgemein einfach die Kontaktaufnahme, das kleine, schöne Netzwerken untereinander ist ja dann das, was doch das Nachhaltigste ist, entgegen aller Ideen, die vielleicht durch irgendwelche anderen Kreise eingestampft wurden. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich und vielen Dank für euch fürs Zuhören und eure Zeit. Dankeschön.
Danke dir. Danke.
Wir bleiben im Quartier U1, diesmal rund um den Aufsetzplatz in einem idyllischen Hinterhof, in den ich mich jetzt mit einem adretten jungen Herrn verirrt habe. Er ist eine Hälfte der Kulturveranstaltung mit dem wohlschmeckenden Namen Subkultur, die auch schon teilweise und ebenfalls im Rahmen der Akteursförderung des Quartier U1 stattgefunden hat. Und um was es sich jetzt da genau dreht, das erzählt mir jetzt Andreas Tamm. Guten Tag.
Hallo Matze.
Wie geht's dir denn?
Mir geht's gut. Leicht nervös wegen des Mikros in meinem Gesicht.
Ah, das macht nichts. Ich bin auch nervös. Die Nervosität können wir uns teilen. Bevor wir natürlich auf dein oder euer wunderschönes Projekt kommen, die allererste wichtige Frage: Wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
Ich glaube, ich wäre so ein guter, unspektakulärer, bodenständiger Silvaner.
Ein guter, unspektakulärer, eine sehr schöne Weinbeschreibung auf jeden Fall. Ja, das loggen wir einfach mal so ein. Ist es auch so ein Weinchen, der bei einem deiner Veranstaltungen neben dir steht?
Ja, zunehmend. Also ich habe früher Veranstaltungen gerne mit Bier gemacht und dann feststellen müssen, weil ich lese ja in der Regel vor, dass das schlecht ist, weil das perlt dann und dann stößt man so auf und das kommt nicht so gut. Deswegen lieber Wein, weil keine Kohlensäure.
Das ist ein fantastisches Argument. Jetzt hast du schon gesagt, du liest ja, jetzt würde ich natürlich liebend gerne und nicht nur ich vermutlich wissen, um was geht's genau bei Subkultur? Welche herz- und magenerwärmenden Machenschaften treibt ihr denn da?
Also die Subkultur, das ist Stefan Goldbach, ein Musiker, Kollege und guter Freund von mir und ich. Genau, und wir haben Anfang 2019 damit angefangen, mit diesem komischen Hybrid-Ding aus Foodtruck, Suppenwagen und Kulturveranstaltungen. Das heißt, unser Ansatz war, Stefan macht Musik, kennt viele Musiker, Musikerinnen und ich bin Autor und Journalist und kenne da in meiner Bubble verschiedene Leute und wir machen Veranstaltungen mit Text, Musik und Suppe und versuchen die immer so ein bisschen thematisch aufzubauen, dass quasi man kennt ja Lesungen mit Musik und dann spielt da jemand und jemand liest und bei uns soll das ein bisschen anders sein, dass die Sachen wirklich interagieren, dass man zusammen einen Abend plant, dass man das konzeptionell angeht und Stefan und ich kochen und in der Regel dann auch so, dass die Suppe auch inhaltlich zu dem Abend dazu passt. Okay, okay. Und man das quasi die Kultur auch schmeckend erfährt. Genau.
Jetzt aber hast du schon fast beantwortet, aber die Suppe als wichtiger Bestandteil dieser Veranstaltung, ihr kocht die auch selbst?
Wir kochen selbst. Wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, auch wegen Corona, aber so am Anfang war es wirklich auch zu sagen, wir bieten auch ein gastronomisches Angebot an, wir machen so ein bisschen eine Alternative zur Bratwurst und kochen wärmende, gesunde, meistens auch vegane, regionale Suppen, so gerne dann irgendwie beim Weihnachtsmarkt mit dem Linseneintopf oder so. Und genau, und dann bei den Kulturveranstaltungen gehört es auch einfach zwingend mit dazu.
Eigentlich noch viel wichtiger als die Suppe, ne? Wir reden jetzt direkt die ganze Zeit über das Essen. Wichtiger als die Suppe sind natürlich eigentlich die Geschichten und ihre Inszenierung. Wo sammelt ihr eure Geschichten? Weil das ist ja eigentlich so ein ganz besonderer Weg, wie ihr dem Ganzen irgendwie auf den Grund geht und dann das alles zusammenfügt.
Genau, also du sprichst jetzt schon sehr konkret unsere Quartier U1-Projekte an. Es gibt natürlich Veranstaltungen, die einfach mit Autoren sind und deren Material. Und beim Quartier U1 haben wir dann so ein bisschen die Möglichkeit gesehen, wirklich ein eigenes, längerfristiges Projekt auf die Beine zu stellen. Das heißt, in der ersten Akteursrunde haben wir die Erzählstation gegründet. Das kam so ein bisschen aus dem Ansatz, dass Stefan und ich uns unterhalten haben und gesagt haben, es ist ein bisschen schade, dass wir es nicht geschafft haben, die Geschichten unserer Großeltern wirklich zu erfahren und aufzubewahren. Und wir suchen jetzt nach Menschen, die sich an die Kriegs- und Nachkriegszeit erinnern, um deren Geschichten aufzunehmen, um daraus Literatur zu machen und diese Geschichten dann zur Aufführung zu bringen, zusammen mit Musik und Suppe. genau, das war die erste Runde und wir hatten dann drei Veranstaltungen, unter anderem im Z-Bau-Biergarten und waren danach so halb zufrieden, weil wir das Gefühl hatten, es war dann sehr konventionell aufgeführt, hat aber quasi noch nicht wirklich das ganze Thema so richtig transportiert oder transformiert. Okay. Das heißt, in der zweiten Akteursrunde, die jetzt läuft, haben wir dann mit der Topografie der Erinnerung begonnen, mit dem Hintergedanken, diese Geschichten, das müssen jetzt nicht unbedingt Kriegs- und Nachkriegsgeschichten sein, sondern einfach Geschichten von Menschen, die wir zurückbringen an die Orte, wo sie geschehen sind. Und das tun wir im Rahmen einer Stadtführung in Zusammenarbeit mit dem Geschichte für alle e.V.
Mhm. Okay, ja, das klingt mega spannend auf jeden Fall. Ist ja eher so eine Konservierung von Geschichten dann schon fast, ne?
Ja, das ist mir irgendwie so ganz, ganz wichtig, einfach zu sagen, jeder und jede hat Sachen erlebt, hat Sachen zu erzählen, auch wenn einem das manchmal selbst gar nicht so bewusst ist. Mhm, ja. Und ich als Autor bin total froh, wenn Menschen mir was erzählen, was ich aufschreiben kann. Ja, ja. Das heißt, es tragen sich jetzt einfach so viele erlebte Geschichten, für die ich dann Formen von Literatur suche, die trage ich zusammen. Und dann eben zusammen mit Stefan suchen wir wieder Inszenierungsformen dafür. Mhm. Genau. Und suchen dann zum Beispiel auch Musik, die vielleicht irgendwie eine Rolle spielt für die Person, mit der wir gesprochen haben, oder aus der Zeit kommt, in der eine Geschichte spielt und so weiter. Genau, und jetzt beziehen wir es eben sehr konkret auf Orte und kommen dann zum Beispiel zum Buchladen in Gostenhof, wo ich mit der Eigentümerin gesprochen habe, oder zu einem Wohnhaus, wo jemand aufgewachsen ist, den ich dann im Altenheim besucht habe. Genau, und so weiter. Sodass wir in dieser Stadtführung jetzt nicht unbedingt Kirchen und Schlösser und Parks besichtigen, sondern einfach Orte von normalen Menschen.
Stichwort Musik. Ihr habt ja unter anderem auch mal geschrieben, dass Musik nicht nur untergeordnet oder begleitend vorkommen soll, sondern eigentlich schon auch gleichwertig zur Lesung präsentiert werden soll. Mhm. Weil Musik zusätzlich Emotionen auslösen kann? Oder was ist da so der Grundgedanke?
Ja, genau. Ich glaube, wir haben das so ein bisschen als Problem identifiziert, dass oft bei solchen Veranstaltungen die Musik wirklich nur so der Pausenfüller ist. Man wartet dann drauf, dass es mit dem Text weitergeht. Ein Textsatz immer so ein bisschen leichter, als jetzt gerade auch irgendwie Avantgarde-Musik oder Jazz oder so, bei Menschen direkt anzukommen. Ja. Und deswegen suchen wir immer, je nach Veranstaltung, Möglichkeiten, um beiden Bestandteilen gleich viel Raum und Gewicht einzuräumen und Sachen auch anders zu vermitteln. Also es gehört auch immer viel Gespräch zu unserer Veranstaltung, dass Stefan und ich uns drüber unterhalten, was machen wir da eigentlich, was spielt er, was spielt die Band da gerade, wo kommt es her.
Und also die Geschichte von der Musik, dann würde ich dahinter auch
genau, sagen. Genau, genau. Ja. Zuletzt waren wir bei den Texttagen zum Beispiel in Nürnberg auf der Bühne zusammen mit Kostja Rappoport vom Nürnberger Staatstheater und haben dafür dann zum Beispiel extra ein Live-Hörspiel entwickelt, wo es einen Text von mir gab und wir dazu eben versucht haben, Musik für diesen Text zu schreiben oder Sounds, die dann eben zusammen funktionieren, sodass es nicht getrennt voneinander ist, sondern ineinander übergeht und miteinander agiert. Und da kann man einfach sehr schöne Sachen auch machen, wenn man die richtigen Leute an der Hand hat.
Ja, voll. Du hast jetzt schon von der Erzählstation, also von dem letzten Projekt gesprochen, von den beiden Quartier U1-Veranstaltungen, jetzt mit der Topografie der Erinnerung, die jetzt in den Startlöchern steht. Wie wichtig ist es bei so einem ja doch sehr emotionalen Thema, dass man sich stetig eigentlich mit Menschen oder auch ganzen Einrichtungen, Institutionen verknüpft, dass man das vielleicht auch so ein bisschen nachhaltig oder dauerhaft ja, inszeniert?
Es ist für uns extrem wichtig. Also es geht natürlich dann los mit dem Urban Lab / Quartier U1, die da ja jetzt weniger nur so ein Geldgeber sind, sondern wirklich so ein unterstützendes Rückgrat, wo man auch immer darauf zurückgreifen kann und sagen kann, wir bräuchten jetzt irgendwie mal Kontakte, habt ihr eine Idee, wo wir uns hinwenden können? Ja. Wir können jetzt gerade nicht aufhören, was machen wir am besten? Und da immer so ein Ansprechpartner auch einfach sind, das ist extrem hilfreich bei so einem Projekt. Also für mich besteht ein Großteil von dieser Arbeit einfach aus E-Mails schreiben. das war beim ersten Mal schon so, dass ich einfach dann halt alle SeniorInnen-Einrichtungen angeschrieben habe und gesagt habe, so, wen gibt es bei euch, der gern viel erzählt? Diese Personen möchten wir kennenlernen. Und dann sind wir da zum Beispiel beim, das heißt glaube ich Seniorenwohnpark Neulichtenhof. Da gibt es eine ganz rührige Leiterin, die uns da Gesprächspartnerinnen vermittelt hatten. Dann waren wir dort wieder, um eine Veranstaltung zu machen im Garten vor den SeniorInnen und auch vor der Person, deren Geschichte wir erzählt haben, was total rührend und schön war. Und so eine Zusammenarbeit mit älteren Menschen wäre ja sonst auch nie zustande gekommen. Und das ist extrem wertvoll.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt und vorhin ja auch eigentlich so ein bisschen den schweren Begriff von Nachkriegsgeschichten genannt. Auch jetzt mal hinsichtlich, dass man diese Geschichten dann genau den Leuten eigentlich nochmal in einer Art Inszenierung nochmal vorspielt oder nochmal vorliest. Gab es da auch schon so ein paar heikle Situationen? Also es ist ja doch irgendwie relativ schwere Kost.
Es gab heikle Situationen. Auch im Seniorenheim, wo dann eine Angehörige mit dabei war, die das unterbinden wollte, was wir machen. Also unser Ansatz war immer, es ist total wichtig, dass Menschen erzählen, dass andere Menschen zuhören und dass diese Geschichten nicht verloren gehen, weil die auch für uns heute einfach was bedeuten und wir davon lernen können. Und da saß dann eben eine Tochter dabei, die das nicht wollte und die Angst davor hatte, auch was das vielleicht mit ihrer Mutter macht. Das kann man auch gar nicht unterschätzen, dass das auch Trauma-Thema teilweise ist. Aber wir konnten dann da im Endeffekt halt nicht arbeiten, mussten es auch respektieren, dann im Endeffekt sagen, okay, dann lassen wir das an der Stelle. Und als wir dann dort auch die Aufführung gemacht haben, wo wir eine Geschichte vorlesen konnten, nachdem wir da viel Zeit verbracht hatten mit einer Dame und uns lange mit ihr unterhalten hatten, die war danach sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das gemacht haben, dass wir ihr diese Geschichte dagelassen hatten, dass wir mit ihr viel Zeit verbracht haben. Sie hat auch gemeint, es war nicht leicht für sie zuzuhören. Okay, und dass diese Erinnerungen, das waren nicht nur schlimme Sachen, es war eine Fluchtgeschichte. Es war uns immer auch wichtig zu sagen, die Menschen haben diese Sachen mitgemacht, aber danach gab es auch wieder die Situation, in der sie sich verliebt hat und ihren Mann kennengelernt hat. Und das haben wir auch erzählt. Und um jetzt nicht nur quasi die harten Seiten des Lebens dann aufzurufen. Aber das ist ihr auch nahegegangen und das war ein besonderer Moment für uns auf jeden Fall.
Jetzt mal abgesehen von der Geschichte, die jetzt am Sonntag stattfindet, am kommenden Sonntag, die Topografie der Erinnerung, die ja im Rahmen des Quartier O1 auch stattfindet, gibt es schon weitere große, wunderschöne Pläne? Natürlich muss ich das fragen, ist doch schön.
Es gibt eigentlich seit ja jetzt bald einem Jahr den Plan, dass wir eine monatliche Reihe im Gostner Hoftheater, also im Loft, haben. Das hätte begonnen im Oktober 2020 und seitdem mussten wir das immer wieder verschieben.
Ja.
Es hat noch kein Mal stattgefunden, die monatliche Subkultur, und wir hoffen jetzt dann im Herbst das wieder loslegen können und jetzt mal gucken, was im Sommer noch passiert. Haben jetzt, glaube ich, noch keine fixen Termine. Ich schätze mal, dass es September dann so richtig wieder mit den regelmäßigen Sachen losgehen wird, mit den Themenabenden, mit Gästen und genau, mit dem üblichen Subkulturprogramm. Und das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, jetzt, wir haben diese zweite Akteursrunde eben für diese Stadtführung genutzt. Die findet jetzt am Sonntag, am 4.7. statt. Das wird eine relativ lange und aufwendige Sache auch sein, dann mit einer Cellistin noch und mit der Band Springwater vom Radi, vom Gostner, mit dem wir auch gesprochen haben. Und danach, wenn es jetzt jemand hört, der nicht teilnehmen konnte oder vielleicht kein Ticket mehr bekommen hat oder so, werden wir so ein bisschen dann davon abhängig machen, wie es gelaufen ist und wie dann die Rückmeldung oder die Nachfrage ist, ob wir das dann wiederholen zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Das möchte ich gar nicht ausschließen.
Mhm.
Also wäre auch schade, wenn es jetzt dann nur für dieses eine Mal wäre.
Ja, Stichwort noch keine Termine. Wenn ich jetzt wissen will, wo ich denn unbedingt mal eure Termine nachverfolgen möchte und mir denke, das klingt nach einer wundervollen Inszenierung und ich habe auch grundsätzlich einfach mal wieder Bock auf einen Teller Suppe. Wo finde ich denn dich, wo finde ich euch mit der Subkultur im Internet? Ich habe jetzt wirklich Internets gesagt, ne? Boah, das ist richtig ein Dad-Joke jetzt. Oh Gott.
Ja,
lassen wir mal so stehen.
Das müssen wir drin lassen.
Ja, im Interwebs.
Es wird dich nicht verwundern, lieber Matze, dass man uns in den sogenannten sozialen Medien finden kann, nämlich bei Facebook und auch bei Instagram, Subkultur NBG, da posten wir alles rein,
okay. Alle
Veranstaltungen und Bilder und Zeug und einfach uns folgen und das ist super.
Subkultur mit Doppel-P, wie man denn die Suppe schreibt, nicht wie die Suppe, die fränkische Suppe. Andi, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine ausführliche Erklärung eures wunderschönen Projekts und ich denke, wir sehen uns dann jeden Monat in der Nachbarschaft von mir im Gostner Hoftheater auf dem Gläschen Silvana direkt vor der Bühne.
Ich danke dir, Matze, vielen Dank.
Das war's mit dieser Ausgabe von 2 Flaschen Wein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr noch in ein paar weitere Folgen reinhört und mir freundlicherweise auf Instagram @2flaschenwein und Spotify folgt. Auf Instagram findet ihr, wie gesagt, auch zu jedem Gast dieser Folge einen Beitrag mit Infos zu den Projekten und Veranstaltungsterminen. Und natürlich lege ich euch ans Herz, über die Links in der Folgenbeschreibung direkt bei den Vereinen, Projekten und Institutionen vorbeizuschauen, ihre Veranstaltungen zu besuchen und diese zu unterstützen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis dann, bleibt gesund und passt aufeinander auf. Cheers!